Die Schreibenden von Anja Görz.
So, heute gibt es eine sehr leckere, eine köstliche Ausgabe dieses Podcastes, denn meine heutige Gastgeberin ist bekannt als Autorin sogenannter Gourmet-Krimis. Deshalb werden wir natürlich über Essen reden, wir werden über Getränke sprechen und natürlich auch über das Schreiben. Vielen Dank für die Einladung, liebe Ella Danz.
Gerne, wenn ich das gewusst hätte. Dann hätte
hättest du auch gekocht, aufgetischt. Das machen wir jetzt in Gedanken, damit alle sozusagen über diesen Podcast mitessen können. Ein kleiner Ausschnitt mal aus deinem Leben. Du bist geboren und aufgewachsen in Coburg in Oberfranken. Anfang der 70er Jahre bist du dann nach Berlin gekommen, um Publizistik, Theaterwissenschaften und Sinologie zu studieren. Und dann warst du über 20 Jahre lang Leiterin eines ökologisch orientierten Unternehmens, kann man überall lesen im Internet. Das war ein Unternehmen, das sich mit nachhaltiger Kleidung beschäftigt hat, oder?
Zu Anfang war es der größte und schönste Bioladen in Berlin in den 80ern, wo wir ein Vollsortiment hatten von Kartoffeln über Eier, Kosmetik, Wandfarben bis hin eben auch zu Textilien. Und da haben wir dann einen Schnitt gemacht nach 10 Jahren, Anfang der 90er, haben wir uns nur noch mit Textilien beschäftigt, ja.
Und dann hast du 2006 den ersten Krimi veröffentlicht.
Richtig,
und das
ja.
war schon ein Krimi aus der Reihe, wo jetzt gerade der 10. Band erschienen ist, um Kriminalhauptkommissar Georg Angermüller. Dieser Angermüller, über den sprechen wir später noch, aber ich würde gerne mal wissen, jetzt lebst du in Berlin, wie viel Oberfranken ist denn noch drin in Ella? Wann merkst du deine ursprüngliche Heimat?
Ja, ich denke zum Beispiel diese Liebe zum Kochen und Essen, zu guten Produkten, das ist ein Erbe aus Oberfranken. Ja, zugegeben, ich bin nicht mehr häufig, also einmal im Jahr bin ich auf jeden Fall da, um alte Freunde zu treffen, um Bratwurst zu essen auf dem Markt.
Fällst du dann auch in den heimischen Dialekt, wenn du da bist?
Nein.
Nicht
also,
mehr?
Nein, nein. Ich glaube, den habe ich nie richtig gesprochen. Aber nee, einmal im Jahr ist es schon sehr schön, da hinzufahren. Ist ja auch ein hübsches Städtchen mit einer ganz tollen Altstadt und so. Ja, und ansonsten, wenn ich welche treffe von dort, freue ich mich immer. Ich habe auch einige Bekannte, witzigerweise auch bei Slow Food, die auch aus Franken kommen. Ja, und wir wissen warum.
Zu Slow Food kommen wir noch. Ich würde gerne vorher noch mal wissen, warum du eigentlich Sinologie studiert hast.
Ich hatte angefangen mit Romanistik damals und dann musste ich Altfranzösisch lernen. Das hat mir nicht gefallen. Ja, damals war China angesagt, sage ich mal. Und ich habe dann auch mit der Sprache tatsächlich angefangen, aber das war im Nebenfach, im zweiten Nebenfach für mich nicht zu stemmen. Also da hatte man 3-mal die Woche Sprachunterricht und hätte jeden Tag seine Zeichen pinseln müssen. Also Sprache habe ich aufgegeben, aber ich habe halt dann Landeskunde und so weiter gemacht und ja.
Und erstaunlich ist, wie sich Lebenskreise schließen, denn heute lebt dein Sohn, dein sehr erwachsener Sohn in Asien.
Das ist so und ich bin eben dadurch auch öfter da und ja. Back to the roots.
Dann kommen wir mal zum Essen, du hast gerade Slow Food schon erwähnt, ist die weltweite Bewegung bewusster Konsumenten und Genießer, so heißt es offiziell. Mhm. Kannst du uns mal erklären, was Slow Food eigentlich genau ist und was ihr macht?
Ja, es ist eben wirklich eine Bewegung. Ich habe früher immer gesagt, als ich da eingetreten bin, das ist so wie Foodwatch mit Genuss. Ja, weil was mich an Foodwatch immer ein bisschen gestört hat, war so dieses Furztrockene. Und Slow Food ist eben, wenn wir uns treffen, auch wenn es irgendwie ein Vortrag ist zum Thema Kartoffelsorten, weiß der Geier was, da gibt es dann auch bestimmt immer irgendwas Köstliches zum Probieren. Und ja, es ist eben diese Doppelschiene. Also wir sind kein Verein, der dazu da ist, um Leute in tolle Restaurants zu führen oder so. Aber wir tauschen uns eben aus über gute Einkaufsquellen. Wir fördern dann eben auch kleine Betriebe, die, weiß ich, regional, saisonal, möglichst auch Bio vielleicht noch anbauen. Und wir sind in erster Linie ein politischer Verein. Wir organisieren ja auch diese große Demo. Wir haben es satt, die immer anlässlich der Grünen Woche im Januar stattfindet. Mit und auch sonst gibt es, weiß ich, alle möglichen Veranstaltungen, Petitionen und so weiter, wo Slow Food mit dabei ist. Wenn wir auch in der Öffentlichkeit irgendwo erstaunlicherweise nicht so wahrgenommen werden, sondern immer als der Verein der Besseresser. Ich meine, das sind wir auch.
Besseresser ist ja auch ein gutes Wort.
Ja, klar, das sind wir auch.
Was ist denn für dich ein gutes Essen?
Also früher war es vielleicht so, dass ich sehr viel Aufwand auch selber betrieben habe. Inzwischen kommt es für mich wirklich darauf an, dass es gute Zutaten sind. Also das heißt, möglichst aus der Region, möglichst ja, ohne irgendwelche Hilfsmittel angebaut, aufgezogen. Und ja, das ist für mich ein gutes Essen.
Heißt das auch, dass du beim Einkaufen dann sehr lange an Verpackungen stehst und alles liest, was drin ist?
Sagen wir mal so, wir sagen bei Slow Food, alles, wo mehr als 4, 5 Zutaten drin sind, ist sowieso kein gutes Lebensmittel.
Und also war denn erst der Angermüller da oder erst Slow Food?
Also der Angermüller war zuerst da, aber Slow Food hatte ich immer schon im Hinterkopf. Ja. Also das ist das mit dem Essen, mit dem guten Essen, das
liegt. Also hast du im Grunde durch den Kommissar dein großes Lebensthema einfach nur ein bisschen ausgedehnt. Kann man
ja,
das so sagen?
Ja, ich hatte vorher schon, bevor ich mit Angermüller anfing, hatte ich schon ein Werk vollendet, wo ich dachte, ja, Diogenes wartet schon, aber man weiß ja, wie das ist, wenn man als No-Name an Verlage rantritt. Es ist sehr, sehr schwierig, da Fuß zu fassen. Und da das so ein Mittelding war, also es war kein Krimi, es war eher ein Spannungsroman und das Buch heißt Schatz, schmeckt's dir nicht? Und war eben wirklich so eine Geschichte von einer fanatischen, perfekten Köchin, die eben ihre Lebensprobleme alle mit Kochen löst. Also sprich, da bleiben dann auch so ein paar Kollateralschäden am Weg. Und das war eben schwierig, das einzuordnen offensichtlich. Und deswegen hat es nicht geklappt mit dem Manuskript. Und daraufhin habe ich dann eben mit diesem Kommissar Angermüller angefangen. Und da hatte ich wohl den richtigen Riecher.
Ich habe gelesen, dass du als Kind wahnsinnig gerne Märchen gelesen hast. Ja, das ist deshalb erstaunlich, weil ja viele Kinder bei Märchen erstmal eine Riesenangst bekommen. Weißt du noch, was dich da so fasziniert hat und warum du das so gern gelesen hast?
Naja, so diese...
Das Krimi-Gehen.
Ja, auch. Aber was ich auch schön fand, waren die Schlösser, die Prinzessinnen und so weiter. Und das Essen. Das fand ich auch ganz toll. Der süße Brei zum Beispiel. Mhm. Oder das Rotkäppchen mit einem Korb voll Kuchen und Wein zur Großmutter ist. Also diese Kombination, die habe ich irgendwie gedacht, toll. Ja? Oder mein Lieblingsmärchen ist natürlich Zwergnase, weil da wird ja in einem Fort gekocht und die tollsten Sachen. Also ja, also in Märchen hat mich auch damals schon fasziniert, dass da so viel mit Essen und Kochen drin.
Stimmt, da denkt man gar nicht drüber nach. Erstmal, aber überall, selbst beim Aschenbrödel mit den sortierten natürlich. Erbsen und Linsen.
Oder dieses Ding, wie heißt es, König Drosselbart, wo diese arme Frau, die da in der Küche arbeitet, sich immer von den wunderbaren Essen, die da beim König aufgetischt werden, so unter den Rocktöpfchen damit füllt für ihren Mann.
Bist du in einem Haus aufgewachsen, in dem viel gelesen wurde?
Ja, also ja.
Also alles auch. Du hattest also die Möglichkeit, auch andere Dinge als Märchen zu lesen.
Ja, habe ich dann ja später auch.
Dein verstorbener Mann stammte aus Ostholstein und ihr wart ganz oft in der Gegend. Und deshalb hast du dich irgendwann entschieden, auch deinen Kommissar da anzusiedeln. Der kommt aus der Ecke, aus der du eigentlich kommst und muss sich dann aber mit den Ostholsteinern, mit den Schleswig-Holsteinern arrangieren. Ja. Warum hatte das so einen besonderen Reiz für dich, diese Gegend?
Ja, also erstmal, ich finde die Landschaft unheimlich schön. Ich kenne sie halt auch sehr gut. Und ich habe wirklich gemerkt, ich bin ja da so in den 70ern auch hingekommen. Ich muss gestehen, das Weiteste, wo ich im Norden war, war, glaube ich, Kassel von Coburg aus.
Ja, das ist so Lübecker Bucht, muss man vielleicht denen nochmal sagen, die sich da nicht so auskennen.
Und ich kannte das Mittelmeer und ich kannte den Atlantik, aber ich war noch nie an Ost- oder Nordsee gewesen. Und erst als ich dann anfing zu studieren hier, lernte ich plötzlich Leute kennen aus Niebüll und aus was weiß ich, so ganz komischen Orten.
Ich komme aus Leck zum Beispiel.
Und ich habe alle, die ich kennenlernte, habe ich als Ostfriesen abgelegt.
Ja. Haben die Nordfriesen besonders gern.
Und dann habe ich habe ich eben durch meinen Mann die Gegend da um die Lübecker Bucht eben kennengelernt. Ja, wie gesagt, ich mag's sehr und ich habe eben auch so diese Gegensätze zwischen den Oberfranken oder den Franken und den Schleswig-Holsteinern, die sind mir schon aufgefallen, ja, und das fand ich eben.
Da passt ein Zitat, was ich über dich gefunden habe. Ihr spezielles Interesse gilt der genauen Beobachtung von Verhaltensweisen und Beziehungen ihrer Mitmenschen. Außerdem wird in ihren Büchern stets ausgiebig gekocht und gegessen und das Zusammenleben ihrer Protagonisten mit Genuss und Ironie durchleuchtet. Das mit dem Essen hatten wir schon, aber das mit dem Menschen beobachten, das passt ja sehr gut zu deiner Beobachtung, dass die Schleswig-Holsteiner und die Franken oder Oberfranken doch sehr unterschiedlich sind.
Ja, eben auch beim Thema Essen. Also das war damals in den 70ern, wenn man da irgendwo essen gehen wollte, das war ganz schwierig, irgendwie was zu finden, was über Schnitzelakademie oder so hinausging. Ja. Und selbst Fisch, wo man denkt, man ist da an der Küste, da muss es doch Fischlokale geben, war nicht so einfach. Und das war so eine Sache. Und dann war das alles so, es war alles so sauber und ordentlich. Und die Straßen da immer so, die Vorgärten. Und ich weiß nicht, in Coburg war das alles so ein bisschen mehr Bohem, hatte ich so den Eindruck.
Und wie muss man sich dann vorstellen, sitzt Ella Danster und beobachtet Leute? Gehst du mit Stift und Block in Cafés oder passiert das beim Spazierengehen oder
das
beim
passiert
Busfahren?
In der Interaktion, würde ich sagen. Klar, es gibt auch so Situationen im Zug oder so, wenn ich dann in der Regionalbahn, ich habe ja oft da oben Lesungen in der Gegend und wenn ich dann in der Regionalbahn sitze, so ab Hamburg nach Lübeck und dann von Lübeck vielleicht noch in einen kleineren Ort, das ist dann schon interessant, ja. Die sind ganz anders. Also die sind wirklich ganz anders als die unten in Franken.
Frauen, die kochen, haben ja auch im ersten Angermüller-Fall eine Rolle gespielt. Da war es eine Köchin, eine Kochbuchautorin.
Richtig, ja.
Also war es dann eigentlich eine Fortsetzung deiner ersten Idee rund ums Kochen? Oder war es eher Zufall, dass dieses Thema in die Krimis kam, weil eben diese Geschichte eine Rolle gespielt hat?
Nee, also ich hatte ja von vornherein den Kommissar so als Hobbykoch und Feinschmecker eben angelegt. Insofern, abgesehen davon, als ich die erste Geschichte geschrieben habe, wusste ich noch nicht, dass es eine Serie werden würde. Ja. Das hat sich dann erst so im Lauf des Buches entwickelt. Ich muss gestehen, auch dass der Angermüller die Hauptfigur werden würde, war mir auch nicht klar. Das ist irgendwie so gewachsen mit der Zeit. Und dann war ich am Ende mit dem ersten und dachte, hatte ich schon die Idee für den nächsten Fall. Und dann hat sich das so entwickelt.
Ja. Man muss vielleicht noch mal erklären, die Fälle, das können ja ganz unterschiedliche Bereiche sein. Also ja. Gourmet-Krimi heißt ja nicht, dass es immer ein gutes Essen gibt und da wird einer vergiftet, sondern
nee, gar nicht.
Es kann um Massentierhaltung gehen, es ist eine Kochsendung im Fernsehen mal Thema gewesen.
Das ist immer die erste Frage, die die Leute stellen. Wenn sie hören Gourmet-Krimi, sagen die immer, wie, da werden die Leute vergiftet? Habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
Also Nachhaltigkeit, kann man auch sagen, ist einfach ein großes Thema für dich und auch in deinen Büchern. Ja. Wo kommt denn die Inspiration für Themen her? Guckst du Tageszeitungen jeden Tag? Lässt du dich von anderen Köchen inspirieren?
Ja, es ist manchmal so, dass ich ein Thema habe. Also ich habe ja irgendwie was, was ich, einmal habe ich Gentechnik ist einmal ein Thema, dann ist einmal ein Thema das Fremdenfeindlichkeit und einmal, was war noch ein Thema, was jetzt, also immer irgendwie ein aktuelles, wobei ich aber immer gar nicht so vorher gezielt danach gucke, aber sobald ich es dann habe, stelle ich immer fest, och, steht ja überall, merkt man wahrscheinlich
selektive Wahrnehmung.
Nicht. Genau. Ja. Und dann weiß ich eben, aha, das ist was, was im Moment aktuell ist.
Und nun haben wir so viel über den Angermüller geredet, du hast ein kleines Stück vorbereitet, kannst du uns ein kleines Stück vorlesen?
Ja,
das aus dem aktuellen 10. Fall, Strandbudenzauber.
So ist es, genau. Diffuses Licht herrschte im Gastraum des großen Restaurante. Die kleinen Fenster unter dem weit heruntergezogenen Reetdach, die von rot-weiß karierten Gardinen flankiert wurden, ließen kaum die Sonne herein. Die Musik schwoll an und der kundige Kellner erkannte den Sopran der Callas in der Schlussarie aus Madame Butterfly, in der diese angesichts ihres Unglücks den Freitod sucht. Seine Augen, die sich mittlerweile an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, erblickten auf dem Boden zwischen zwei umgestürzten Barhockern vor dem Tresen die dazu passende Szene. Drama, Tod, Ende. Aber keine Frau, sondern ein Mann lag am Fuß einer steilen Treppe auf dem Bauch. Sein weißer Anzug war an vielen Stellen dunkelrot gefärbt und um ihn herum ein kleiner See aus Blut. Ganz langsam ging der Kellner in die Knie, griff sachte nach der Hand des Mannes, dann an seinen Hals und versuchte ein Lebenszeichen zu entdecken. Vorsichtig legte er die Hand zurück und erhob sich. »Hallo, ist hier jemand?« rief er laut in den hinteren Teil des Restaurants. Er wiederholte seinen Ruf in Richtung oberes Stockwerk, doch es kam keine Antwort. Rückwärts bewegte sich der Kellner auf den Eingang zu, sorgfältig darauf achtend, nicht wieder in die Blutlache zu treten, die er angesichts des herrschenden Lichtmangels bei seinem Eintreten nicht bemerkt hatte. »Was machst denn du hier?« Überrascht drehte er sich um. Im hellen Licht des Eingangs stand Finn, ein vielleicht 5-jähriger Junge, und schaute ihn aus runden Brillengläsern, die für sein schmales Gesicht viel zu groß waren, neugierig an. Während er konzentriert an einem Lolli schleckte, versuchte er, einen Blick ins Innere des Restaurants zu erhaschen. Finn machte schon fast 2 Wochen mit seiner Mutter auf dem Campingplatz Urlaub und langweilte sich meist, denn es gab kaum Kinder zum Spielen. »Ist der Mann tot?«, fragte er interessiert. Und als der Angesprochene nicht antwortete, »Bist du ein Böser?« »Im Gegenteil«, sagte der Kellner.
Soweit ganz zu Beginn oder fast ganz zu Beginn im Strandbodenzauber. Da können wir auch noch mal kurz über das Regionale sprechen. Denn wenn man einsteigt in dieses Buch, ist ja zum Beispiel dieses Café sehr genau beschrieben. Gibt es das wirklich?
Es gibt das Café natürlich nicht, aber es gibt ein Restaurant am Strand, was mich inspiriert hat für die Geschichte.
Also du bist dann schon sehr nah dran an dem, was man wirklich... Man könnte, wenn man deine Bücher nimmt, auch gewisse Dinge wiederfinden.
In dem Fall ja, in anderen Fällen nicht. Also ich habe zum Beispiel in Steilufer, was der zweite Band ist, ein Restaurant angesiedelt auf Hermannshöhe. Das ist so zwischen Travemünde und Timmendorf. Und das...
Gibt's
also
nicht.
Da gibt es ein Restaurant, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Du hast schon gesagt, dein Kommissar war gar nicht als Serienkommissar gedacht, als du angefangen hast. Als dann klar war, er wird einer, wie hast du denn diese Figur weiter angelegt? Also du hast ja wahrscheinlich eine Figur im Kopf gehabt, aber musstest auch Luft haben, um den weiter zu entwickeln. Gab es denn Fährten, die du gelegt und nicht zu Ende erzählt hast, oder wie hast du dir das geplant?
Ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht geplant, sondern wenn man so eine Figur hat, mit der man so vertraut ist, die gewinnt ein gewisses Eigenleben. Und das hat sich dann einfach immer so ergeben, dass das Zusammenleben mit seiner Frau immer komplizierter wurde. Und ja, dass die sich dann auseinanderlebten, sich dann trennten, aber erstmal nur auf Zeit und dann doch wieder, wie das Leben so spielt. Ja, also das war... wie gesagt, ich habe da nicht geplant. Ich habe auch nicht gewusst, dass es 10 Fälle werden würden. Ja, ich dachte so nach dem 7., das ist eine schöne Zahl, ist dann Schluss. Aber ich glaube jetzt, es wird sogar noch irgendwann 12. gehen.
Ich wollte gerade sagen, es geht ja noch weiter. Aber wenn du diese Figur hast, dann ist es ja auch wichtig, dass du in Band 10 noch weißt, was in Band 2 für spezielle Dinge. Vielleicht hat er eine Leidenschaft gerade entwickelt, gerade wenn es ums Essen geht, für Jakobsmuscheln. Oder er kann Spinat überhaupt nicht ausstehen. Das sind ja so Kleinigkeiten, die du vielleicht im Kopf hast, aber die Gefahr, sowas zu vergessen, besteht ja schon. Also machst du Listen, bist du dir sicher, du weißt alles über den, oder wie gehst du damit um?
Ich habe eigentlich immer nur für jedes Buch eine Karteikarte, wo die ganzen handelnden Personen draufstehen, wo wichtig ist bei Angermüller, wie alt er ist, die ganzen familiären Konstellationen und dann eben die neuen Personen, die in dem Buch mitspielen, mit, was weiß ich, vielleicht Haarfarbe, Augenfarbe, Alter. Aber sonst schreibe ich mir eigentlich nichts auf.
Und das heißt, wenn dann Fall 10 kommt, dann holst du deine, Fall 11 kommt, holst du deine 10 bestehenden Karten raus und guckst nochmal drauf?
Nee, auch nicht. Muss ich gestehen.
Und machst du das dann alles am Computer? Schreibst du mit der Schreibmaschine? Nutzt du ein Schreibprogramm?
Ich mache alles am Computer, ganz normal mit Word. Und,
keine Schreibprogramme, keine Erinnerungen, alles in diesem Ella Danz Kopf drin. wenn wir dann gerade bei deinen Büchern sind, würde ich natürlich von dir auch ganz gerne deine Buchtipps hören. Ich habe dich auch gebeten, deine Top 3 mitzubringen.
Ist schwierig. Also
ich weiß.
Bestimmt sind es nicht die einzigen Top 3, die ich habe. Aber, und es sind auch eigentlich 4, weil von Dörte Hansen würde ich beide, also habe ich beide Bücher sehr gerne gelesen, Das alte Land und Mittagsstunde, haben mich auch irgendwo sehr berührt und haben mich einfach eingesogen. Was ich auch ganz toll fand, weil es ganz anders war, das ist Das Auge von Hongkong. Das ist quasi so eine Art chinesischer Sherlock Holmes, auch so vom, das ist so ein Superhirn, was also total gut kombinieren kann und eine ganz andere Art von Krimi, als man bei uns gewöhnt ist. Der Autor heißt Chan Ho-kei und ist Hongkonger und hat auch irgendwie einen taiwanischen Literaturpreis bekommen. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass die zeitlich bei 2013 anfängt und zurückgeht bis 1967. Und das fand ich auch einen ganz irren Aufbau. Also an diesem Buch war alles anders, als ich sonst...
Und du kannst es ja beurteilen, du warst ja in Hongkong auch sogar, als du es gelesen hast. Also das ist auch alles nachvollziehbar, wenn man selber in dieser Stadt unterwegs ist.
Das ist toll, weil man dann wirklich auch so... Es gibt ja noch alte Kolonialgebäude auch dort und dann wusste, was da passiert ist und wie so das Verhältnis war zwischen den Kolonialbeamten und den Einheimischen, weil dieser Kommissar ist natürlich ein Einheimischer. Und das fand ich sehr interessant, dass man da viel über die Geschichte der Stadt eben auch gelernt hat. Ja. Oder auch diese Domestic Helpers, das ist ja so eine Einrichtung, das gibt es glaube ich nur in Hongkong, dass da fast 1 Million, vor allen Dingen Frauen, meistens von den Philippinen leben, als Nannies, als Haushaltshilfen, als Köchin, weiß ich, in den Familien leben und da eben im Grunde genommen, wie gesagt, fast 1 Million zu sehr prekären Bedingungen, sage ich mal, auch sowohl was das Geld als auch die und die Arbeitsbedingungen und auch die Einwanderungsgesetze betrifft. Also wenn die keinen Job mehr haben, müssen die innerhalb einer Woche ausreisen. Und das war eben hier auch schon im Jahr 1967, wobei damals war es noch eine Chinesen wohl auch, aber heutzutage sind es eben meistens gar keine Chinesen mehr, sondern eben Filipinos oder sie kommen aus Indonesien oder so. Und das fand ich eben interessant, dass es da auch schon das Thema gegeben hat, ja.
Und ein drittes
hast du noch. Ein drittes, das ist, habe ich schon vor längerem gelesen, das ist von Julie C., Nullzeit. Ich habe das geschenkt bekommen. Ich dachte, was sollst du damit? Und das hat mich auch total fasziniert, weil das ist letztendlich ein Thriller, der auf Lanzarote, glaube ich, spielt und wo es ums Tauchen geht und wo ich vor allen Dingen die Erzählperspektiven sehr interessant fand. Und wie gesagt, es war sehr, sehr spannend.
Kannst du aus Büchern von anderen Autorinnen, Autoren Inspiration ziehen? Also gibt es Momente, wo du denkst, ah Mensch, das ist eine Idee, die kann ich auf andere Art mal weiterverwenden?
Also ich könnte dir jetzt konkret nichts nennen, aber sicher gibt es manchmal so Momente, wo du denkst, ach ja, das gefällt mir.
Aber es hindert dich nicht. Es gibt ja auch Autoren, die sagen, ich kann, wenn ich selber schreibe, wenn ich selber Krimi schreibe, zum Beispiel keine Krimis lesen. Oder ich muss dann auch eine Lesepause machen, weil es mich zu sehr vielleicht auch hemmt.
Sagen wir mal so, ich würde keinen lesen, von dem ich denke, der ähnelt meinen Büchern. Das nicht. Aber zum Beispiel diesen Hongkong-Krimi. Das hat überhaupt nichts mit meinen Büchern zu tun und auch Julie C. Ich meine, gut, da finde ich natürlich das Handwerkliche eben toll mit den verschiedenen Perspektiven und so. Aber jetzt für die Krimis, nee, also da ist es keine Störung.
Du hast ja mit dem Angermüller eben eine Figur festgelegt, die deine Leser jetzt mögen. Und die Gegend, in der er unterwegs ist, mögen sie natürlich auch. Könnte man es wagen und sagen, jetzt macht der Angermüller mal Urlaub in Hongkong und ermittelt da?
Also Hongkong ist natürlich ein sehr großes Wort. Ich habe ihn ja schon mal weggeschickt. Er war im dritten Band, glaube ich, in Oberfranken.
Damals nicht war ganz ich, Asien.
Nee, nicht ganz. Damals war ich ja, also da war er ja noch nicht so bekannt, er hatte noch nicht so eine Leserschaft und da hat der Verlag damals tatsächlich Probleme gemacht und hat gesagt, können Sie denn nicht ihn wenigstens so nach einem Drittel wieder zurückschicken nach Ostholstein? Sie haben Ihre Leserschaft da oben und wer weiß, ob die das akzeptieren, wenn er plötzlich woanders ist und so. Es war auch so, dass das Buch am Anfang nicht so lief. Ich meine, inzwischen hat es die anderen eingeholt und die laufen alle gleich so. Aber das war damals schon ein Problem. Also insofern, ob ich das wagen würde, jetzt mal abgesehen vom Verlag, ob ich es wagen würde, ihn so weit wegzuschicken, ich weiß es nicht.
Wäre für die Rezepte natürlich nochmal toll.
Sehr interessant.
Weil es gerade fürs Essen nochmal was ganz anderes.
Essen ist ein Traum.
Du hast ja immer Rezepte auch im Anhang deiner Bücher. Sind das Sachen, die du immer alle selber ausprobiert hast?
Nicht immer, aber meistens. Sage ich mal so, wenn ich die von Köchen bekomme, also habe ich auch hier jetzt im letzten Buch ja von österreichischem Restaurant, die koche ich dann nicht unbedingt nach. Also wenn das von Köchen kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch in Ordnung
ist. Dass man es essen kann, wenn es fertig ist.
Also, aber wenn ich nehme ja immer Rezepte rein von Sachen, die ich auch gerne esse. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen wunderbares Spargel-Carbonara mit Nudeln eben gemacht. Das war so köstlich, ich dachte, dieses Rezept.
Kannst du das schnell erzählen, wie das geht? Weil Spargel-Carbonara klingt erstmal.
Ich hatte noch gekochten Spargel über, nicht so weich gekocht. Und den habe ich dann in Stücke geschnitten mit etwas Butter in eine Pfanne. Dann habe ich ja, gleichzeitig Nudeln halt auch gekocht. Und dann habe ich Eigelb mit Sahne vermischt, Salz, Pfeffer und dann auch so ein paar Schinkenwürfel, also so mageren Schinken mit rein und das dann eben mit dem Spargel vermischt. Dann die Nudeln dazu und die Nudeln hatte ich in Spargelwasser gekocht und dann habe ich schwarzen Pfeffer noch drüber und Parmesan untergemischt. So war es, genau so war es.
Wann kommt das große Ella Danz Kochbuch?
Ja, das weiß ich auch nicht, habe ich beim Verlag auch schon gefragt.
Ja, oder? Aber das werden doch auch Leser fragen, wann,
ja,
mal,
natürlich.
Wann man nicht also, durch alle 10 Bände jetzt blättern muss.
Die beschweren sich immer, dass sie nicht, dass sie immer meine Bücher in die Küche stellen müssen.
Und ja.
Sie hätten das gerne getrennt.
Und bei 10 Stück muss man ja dann jedes Mal in den Anhang und wieder
so
gucken.
Ist es, ja. Ja.
Der Angermüller wird ja auch älter, ist Alter, also das große Thema Alter und Älterwerden. Ist das ein Thema, das du aufgreifst neben dem Essen?
Ob ich das mit Angermüller aufgreife, weiß ich noch nicht. So alt ist er ja noch nicht. Ich meine, der ist ja so ein bisschen alterslos. Der altert nicht so schnell wie wir. Ne?
Sein Glück.
Der hat ja das Glück, sich immer in so einem kleineren Zeitfenster bewegen
zu können. Und ernährt sich super.
Naja, er ist manchmal ein bisschen zu viel. Ne?
Aber trotzdem wird er ja irgendwann vielleicht in Rente gehen müssen.
Ja.
Ne? Hast du zwischendurch auch mal, wenn du dich so lange mit einer Person beschäftigst, also es ist ja auch wie mit Partnern oder mit Freunden, man hat die ja auch mal satt zwischendrin. Man ist genervt oder mag irgendwas nicht an denen.
Ja,
wie gehst du damit um?
Deswegen hat er ja ein Sabbatjahr genommen. Deswegen hat er ein Sabbatjahr genommen, was ja immerhin, ich glaube, in Realität 2 Jahre dauerte oder so, bis das neue Buch erschien. Und dann ist er ja auch nicht in den Dienst gleich eingestiegen, sondern hier in den aktuellen ermittelt er ja undercover. Insofern war das
war sozusagen dein Sabbatical.
Eine Befreiung.
Aber ist es so, dass du auch darüber nachdenkst, mal was ganz anderes zu machen?
Ja, schon.
Weil man irgendwann eben einfach auch auserzählt hat?
Weniger das, als dass man nicht immer das Gleiche machen möchte. Also das ist so ein Punkt, ja.
Also würdest du beim Krimi bleiben oder interessiert dich historisches Schreiben, Liebesroman?
Also einfach Roman über das Leben, sage ich jetzt mal.
Naja, bei dem, was du so verwandt in Hongkong und bei dem, was du so machst.
Ja, nee, ich habe auch da schon ein Manuskript, was ich hoffentlich mal unterbringen kann, wo es um Frauenschicksale geht im Zusammenhang mit Mutterschaft, Partnerschaft und so weiter. Und das hoffe ich irgendwann mal.
Aber erstmal, um die Fans zu beruhigen, wird es mindestens noch einen Angermüller geben.
Allerdings auch erst in absehbarer Zeit, weil ich im Moment an einem Weihnachtskrimi sitze, der damit gar nichts zu tun hat.
Wir gönnen Herrn Angermüller auch seine Sommerpause. Und ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die Schreibenden von Anja Görz.